Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Das ist im Endeffekt sehr hart, was das Bundesverfassungsgericht da vor knapp 2 Wochen gesagt hat in Richtung Ampel. Im Kern ist es nämlich folgender Satz: Eure Finanzierung, die hat mit seriösem Haushalten nichts zu tun. Und seitdem ist die Ampel damit beschäftigt, die Bundesfinanzen auf gesicherte Beine zu stellen. Heute hat das Bundeskabinett einen Nachtragshaushalt für 2023 verabschiedet. Was genau da drin steht, das weiß Ann-Kathrin Büsker. Und sie weiß auch, dass es auch wieder neue Diskussionen um die Schuldenbremse geben wird.
Es wird grundsätzlich in der Frage des Umgangs mit den deutschen Staatsfinanzen.
Für uns ist klar, dass die Schuldenbremse nicht zur Zukunftsbremse werden darf,
erklärte SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken heute in Berlin. Sie fordert seit langem, den Rahmen der Möglichkeiten für deutsche Schulden zu verändern, auch um mehr Investitionen möglich zu machen, etwa in die Bildung.
Wir gehen ja im Moment in der Schuldenbremse mit konsumtiven Ausgaben genau gleich um wie mit Investitionen. Und das ist eine Fehlkonstruktion nach unserer Auffassung.
Auch die Grünen wollen ran an die Schuldenbremse. Das hatten sie auf ihrem Parteitag am Wochenende in Karlsruhe klargestellt. Keine Abschaffung, aber eine Reform, die Investitionen möglich macht. Das unterstrich heute auch Co-Fraktionschefin Katharina Dröge.
Denn eine Schuldenbremse, die dazu führt, dass am Ende Deutschland seine Substanz aufbraucht, die dazu führt, dass der öffentliche Kapitalstock immer weiter vernichtet wird, die dazu führt, dass wir am Ende Schulden machen gegenüber künftigen Generationen, nur in Form von kaputten Brücken, in Form von maroden Schulen und in Form von einer eskalierenden Klimakrise, die führt zu der aus meiner Sicht unsinnigsten Verschuldung, die wir an dieser Stelle schaffen können. Deswegen sehen wir als Grüne Bundestagsfraktion jetzt ein Zeitfenster, um über die Reform der Schuldenbremse zu diskutieren.
Ein Zeitfenster, welches die FDP in jedem Fall schnell wieder schließen will, wie Generalsekretär Bijan Dzirsaray klarmachte.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedeutet nicht, die Schuldenbremse aufzuweichen, sondern man muss das Urteil zum Anlass nehmen, um die Schuldenbremse zu stärken.
Die FDP ist unter Druck, auch intern. Eine Mitgliederbefragung soll ein Stimmungsbild zum Austritt aus der Ampel abfragen. Parteichef Christian Lindner hatte stets eine solide Finanzpolitik versprochen. Nun muss er erneut die Schuldenbremse aussetzen, rückwirkend. Die Parteizentrale ist entsprechend bemüht, zu kommunizieren, dass die FDP sehr wohl einen Unterschied macht.
Seit Christian Lindner Finanzminister ist, ist die Schuldenquote in Deutschland gesunken. Also die Schuldenquote, das Verhältnis Schuldenstand zu BIP, zum Bruttoinlandsprodukt, ist gesunken von 69% auf 65%. Daran sieht man, dass die FDP als einzige politische Kraft für solide Finanzen und Generationengerechtigkeit einsteht.
Die FDP sei auch die einzige Partei, die an der Schuldenbremse festhalten wolle, so Dzirsaray. Was genau genommen nicht stimmt. Zwar hatten CDU-Ministerpräsidenten wie Kai Wegner sich offen für eine Reform gezeigt, das ist aber keinesfalls unionsintern geeint, wie auch Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder heute in Berlin unterstrich.
Die Schuldenbremse muss bleiben. Die Schuldenbremse darf nicht abgeschafft werden, sie darf auch nicht aufgeweicht werden. Sie ist ein wichtiges und gutes Instrument, die Stabilität und finanzielle Solidität zu erhalten, sodass wir nicht auf Dauer nur in einen gigantischen Schuldenberg hineinlaufen.
Um die Schuldenbremse zu verändern, bräuchte es eine Grundgesetzänderung, für die eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig wäre. Angesichts der Positionen von FDP und Union ist diese derzeit nicht realistisch. Und so ist das Zeitfenster für eine Änderung der Schuldenbremse wohl ein rein theoretisches. Und all die Diskussionen aus Sicht von Markus Söder nutzlos.
Ich glaube, es wird am Ende Neuwahlen brauchen. Die Regierung hat keine Kraft mehr, keine Ideen mehr. Das ist ein Dahinsiechen, ein Dahinwursteln.
Bundeskanzler Olaf Scholz dürfte in seiner Regierungserklärung morgen bemüht sein, diesen Eindruck zu widerlegen.
Da wird es dann bestimmt auch um die Schuldenbremse gehen und natürlich um den Nachtragshaushalt der Ampel, den das Kabinett heute vorgelegt hat. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio ist bei uns. Herr Kuhn, was genau steht denn in diesem Nachtragshaushalt drin?
Ja, der Nachtragshaushalt bedeutet ja de facto, dass man die Schuldenbremse für 2023 aussetzt, also das vierte Jahr in Folge. Das Bundeskabinett hat das heute beschlossen im Umlaufverfahren, also schriftlich. Es wurde ja bereits am Donnerstag von Christian Lindner in dieser bemerkenswerten, ich glaube 73 Sekunden Pressekonferenz angekündigt, in der er ja das Wort Schuldenbremse nicht mal erwähnt hat. Die Idee dahinter ist, man stellt eine außergewöhnliche Notlage fest. Man sagt, naja, wir haben ja damals im Herbst 2022 wegen der hohen Energiepreise für 2022 die Schuldenbremse ausgesetzt. Jetzt machen wir das nochmal, weil eben wir damals davon ausgingen, dass die Energiepreise weiter hoch sind. Die waren ja auch Anfang des Jahres noch hoch. Naja, und was man eigentlich damit konkret macht, ist, es gibt ja diese Energiepreisbremsen, die wurden bislang aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bezahlt. Jetzt hat Karlsruhe gesagt, oh, impliziert sozusagen, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist wahrscheinlich verfassungswidrig. Deswegen sagt man, gut, die 25 Milliarden Euro, die wir da aufgenommen haben, die geben wir in den regulären Haushalt, was dazu führt, dass die Kredite sozusagen in den regulären Haushalt überführt werden, was dann wiederum dazu führt, dass man eigentlich mehr Kredite aufnimmt, als man darf. Deswegen muss man die Schuldenbremse aussetzen, hat aber gleichzeitig die Sicherheit, dass 2023 wirklich verfassungskonform der Haushalt am Ende des Tages ist. Musste man auch noch vor Ende dieses Jahres machen, weil Nachtragshaushalte gehen eben nur in dem Jahr, in dem sie verabschiedet wurden.
Jetzt würde man bei diesem Wort Nachtragshaushalt ja erstmal denken, okay, da kommt also jetzt neues Geld rein und es kann alles so bleiben, wie es ursprünglich mal geplant war. So ist es aber nicht.
Nee, so ist es nicht. Es ist tatsächlich, das sind schon Kredite, die schon aufgenommen wurden. Es ist ja auch weniger, als man gedacht hat bei den Energiepreisbremsen, weil eben die Strom- und Gaspreise dann doch nicht so lange so weit oben geblieben sind. Nee, de facto sind das einfach Kredite, die man umbucht in den regulären Haushalt. Aber man muss natürlich die Möglichkeit haben. Und da ist eben eigentlich die Schuldenbremse vor. Deswegen setzt man sie aus, sagt, wir haben eine Notlage. Dann kann man mehr Kredite aufnehmen. Entsprechend ist das ist auch alles in dem Jahr, in dem es für das wirklich das der Notfall sozusagen anvisiert wurde. Das heißt, es ist alles verfassungskonform, ist de facto, Christian Lindner sagt immer, die Heilung des Haushalts.
Also, wenn wir mit dem Bundesfinanzminister gehen, dann ist der Haushalt jetzt geheilt. Das heißt aber natürlich nicht, dass die ganzen Projekte, die die Ampel gerne finanzieren will, auch alle finanziert sind. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hat sich heute mit den Wirtschafts- und Energieministern der Länder getroffen. Und da ging es eben auch darum, wie man die verschiedenen Maßnahmen jetzt weiter durchführen kann, die nötig sind. Da gibt es ja einiges an Projekten. Dann hat er dann aber danach gesagt, tatsächlich, wir haben Verschiedenes diskutiert. Was genau, will ich aber nicht sagen. Warum das denn?
Naja, ich glaube, man will sich A, nicht in die Karten schauen lassen. Das macht im Moment kein Bundesminister, jetzt schon zu sagen, sozusagen, was einem besonders am Herzen liegt. Es gibt ja auch deutlich unterschiedliche Interessen, auch bei den Ländern. Ne? Sachsen-Anhalt und Sachsen, die wollen die Chipfabriken und die Subventionen. Nordrhein-Westfalen will den Klimaumbau der Stahlbranche subventioniert haben. Da kann jetzt auch Habeck nicht hingehen und sagen, naja gut, wir lassen vielleicht das weg und das. Bringt immer nicht nur Ärger mit den Ländern ein, sondern schwächt eben auch seine Verhandlungsposition. Aber was heute tatsächlich wichtig war, ist, dass Habeck die Länder hinter sich in einer Form von Einigkeit gescharrt hat. Nämlich, dass man sagt, keines dieser Projekte, die eigentlich über den Klimatransformationsfonds finanziert werden sollten und die jetzt in Frage stehen für die nächsten Jahre, ist sozusagen lässlich, sondern die sind alle wichtig, ob Gebäudesanierung, Batteriezellenforschung, Klimaanpassungsmaßnahmen. Ja, und entsprechend hat man damit eine Stimme gesprochen, wie hier zum Beispiel Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister und Vorsitzender im Moment der Wirtschaftsministerkonferenz.
Wir können auf diese Projekte nicht verzichten. So deutlich will ich das sagen im Namen aller Wirtschaftsminister. Und deshalb fordern wir hier natürlich sowohl die Regierung als auch alle Parteien im Bundestag dazu auf, hier konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Ich glaube auch, dass zeitnah eine Runde des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten dazu stattfinden müsste.
Also Forderung nach einer neuen MPK und Forderung auch, ja, wir wollen diese Projekte machen. Jetzt ihr, liebe Ampel, ihr seid dran und müsst gucken, wo das Geld herkommt.
Also eine Ministerpräsidentenkonferenz wird da erwartet. Aber das ist ja schon bemerkenswert, dass jetzt Hubert Aiwanger von den Freien Wählern quasi ja schon ziemlich einer Meinung ist mit Robert Habeck von den Grünen. Sie haben Sachsen und Sachsen-Anhalt erwähnt, die sind CDU-regiert. Das heißt, da gibt es schon im Großen und Ganzen Einigkeit.
Ja, natürlich, weil es geht eben um Subventionen, es geht um Geld für die Industrie, auch für den Umbau. Und das ist natürlich, das liegt allen am Herzen. Und die Länder brauchen das Geld natürlich auch für diese Projekte. Sie profitieren ja auch davon, sei es mit Arbeitsplätzen oder eben mit dem Umbau der Wirtschaft. Also insofern war das jetzt gar nicht so überraschend. Und insgesamt, ein zweiten Punkt, den man deutlich betont hat, war, hey, Deutschland, wir können jetzt, das ist jetzt nicht was, was wir jetzt für uns machen, wo es darum geht, ob schlecht gehaushaltet wurde oder nicht, sondern mit diesen Subventionen auch andere Länder wie USA, China, jüngst Großbritannien, die legen gerade Förderung zur Industrieförderung und zum Umbau der Industrie auf. Tja, und Robert Habeck hat gesagt, ja, mit denen konkurrieren wir jetzt.
Die Situation, die wir haben, ist ja hochkompetitiv. Wenn wir nichts tun würden, würde das nur bedeuten, dass die veränderte Technik, die wird ja trotzdem kommen, nur nicht hier in Deutschland. Und für eine Industrienation, für eine Exportnation ist das natürlich, das geht im Grunde nicht. Das ist eine Ansage, die nicht haltbar ist.
Also Robert Habeck, da ist eine Dringlichkeit dahinter. Aber Robert Habeck hat nicht gesagt, ich will, dass diese Projekte auf Heller und Cent so kommen, wie wir das im Klimatransformationsfonds vorgehabt haben. Da gibt es dann tatsächlich womöglich Spielräume, wie man das mit den Subventionen ja ein bisschen anders löst, vielleicht ein bisschen billiger für die Bundesregierung.
Also so viel Einigkeit zwischen verschiedenen Parteien, da geht es um viel Geld. Was ist denn aber mit den staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen? Da hat der Finanzminister ja gesagt, die laufen aus und das wird es dann wohl gewesen sein. Das müsste ja eigentlich auch im Interesse aller liegen, dass die irgendwie doch weiterlaufen.
Ja, im Interesse aller, da hat man sich nicht so in die Karten schauen lassen. Tatsächlich war man da am Wochenende ja sehr irritiert bei den Koalitionspartnern der FDP, bei SPD und Grünen. Ja, weil ab 1. Januar gelten die nicht mehr, weil eben dieser Wirtschaftsfonds aufgelöst wird. Der Topf wird abgewickelt. Ja, und wir hören noch mal ganz kurz rein, wie das gestern Lars Klingbeil bei Anne Will formuliert hat.
Wir wollen, dass, falls die Preise nach oben schießen, Gott sei Dank sind sie gerade nicht oben, aber wenn sie nach oben schießen, dann muss es Sicherheit geben. Und wir sollten nicht über einzelne Verkündungen von einzelnen Ministern jetzt diese schwierige Debatte in den nächsten Wochen führen. Es braucht jetzt ein Gesamtpaket, daran muss gearbeitet werden. Und wenn das fertig ist, dann kann es verkündet werden, aber nicht in Einzelmaßnahmen, wo nicht alle eingebunden sind.
Also etwas angesäuert. Ich würde es mal so interpretieren, Lindner wollte das Ganze als Verhandlungsmasse aus dem Spiel nehmen für das, was jetzt da gerade über die Finanzierung besprochen wird. Ja, und Grüne und SPD hätten das gerne weiter als Verhandlungsmasse drin. De facto sind diese Bremsen im Moment ja nicht so wirklich nötig, zumindest bis ins Frühjahr rein. Aber natürlich geht es auch darum, mittelfristige Lösungen für die Industrie zu finden, wie man das am besten macht. Hat man ja auch schon Stichwort Steuern auf Energie, die man da gesenkt hat.
Hintergründe zum Nachtragshaushalt der Bundesregierung und zu den Diskussionen rund um Energiesubventionen von Johannes Kuhn hier im Deutschlandfunk Kultur.